Am Ende haben wir alle die gleichen Themen, nämlich verschiedene Traumata, die unser Leben, oder bei den meisten, also ich glaube fast jeder und jede, die erfolgreich sind, und jetzt, das ist Vorsicht, eine unbelegte These, hat irgendwo ein Trauma erlebt.
Und darf ich da kurz einhaken, weil der Begriff Trauma, der wird unterschiedlich genutzt und viele Menschen würden jetzt sofort an die schlimmsten Formen von
Vergewaltigung, Kindsmisshandlung
etc. Davon sprechen wir jetzt in den meisten Fällen nicht, aber die Definition, die wir hier verwenden, ist ein Ereignis, was das Nervensystem so nachhaltig verändert, dass es einen eben über Monate oder Jahre in seinem Verhalten und im Gefühlsleben beeinflussen kann. Genau. In dieser Definition Trauma.
Und das ist auch nicht immer punktuell, sondern kann schleichend und über Jahre.
Absolut.
Und die meisten Traumata passieren, glaube ich, in Kindheitstagen, weil es da ungefiltert und ungesteuert passiert. Und alles, glaube ich, das habe ich immer mal wissenschaftlich gelesen, was nach 12 oder 15 passiert, sind eher diese Event-Traumata im Sinne von, ich habe einen Autounfall oder eine Vergewaltigung oder einen Flugzeugabsturz, irgendjemand stirbt, whatever. Ja. So, und bei mir ist das einmal, ich habe erwähnt, ich habe einen sehr narzisstischen Vater, das habe ich so nie wahrgenommen früher.
Die das nicht kennen, kannst du es kurz erklären, narzisstischer Vater, wie äußert sich das?
Also gibt verschiedene Formen von Narzissmus, aber erstmal in der ersten Linie eine ganz große Ich-Fixierung. Ja? Die sind gar nicht in der Lage, sich in jemand anders hineinzuversetzen, auch wenn sie es noch so doll wollen oder versuchen. Mhm. Das ist wirklich, je nachdem wie doll der Narzissmus ausgeprägt ist, auch wirklich eher wie eine Krankheit, oder zumindest mag ich das wie eine Krankheit sehen, weil mein Vater ist kein böser Mensch gewesen. Mhm. Aber der konnte das nicht anders. Und der hat das auch nicht begriffen. Es ist egal, wenn du vor allem, wenn du jemandem sagst, der farbenblind ist, hier ist grün. Und der sagt, schön, für mich ist es rot. Mhm. Ne? So, der kann das nicht sehen, dass das grün ist. So, und mein Vater konnte viele Dinge nicht verstehen, die ich ihm versucht habe zu erklären, auch über mich, über welche Bedürfnisse ich habe oder so. Ne? Das ist nicht, dass er diese Bedürfnisse nicht befriedigen wollte, sondern ich glaube, gar nicht konnte. Also wirklich von einer Ich-Fixierung im Sinne von, dass eigentlich jedes Gespräch über ihn geht oder er fast nichts macht, was nicht in seinem Interesse liegt. Ne? All diese Dinge. Und das ist, wenn du ein Kind bist, dann wirst du fast zum People-Pleaser, weil du die ganze Zeit überlegst und du kriegst auch von diesen Menschen nur Liebe, wenn du etwas Gutes für sie tust. Und ich habe zum Beispiel dass wir zusammen gesungen haben, das war etwas, was er wollte und was ich auch zu dem Zeitpunkt wollte oder vielleicht auch nur dachte, dass ich es wollte, das weiß ich vielleicht gar nicht so hundertprozentig, was aber mir auf jeden Fall viel gebracht hat, weil ich ganz eng mit ihm zusammen war, weil ich ganz viel Quality Time, wie auch immer. Ne? Ja. So. Und mein Vater hat mich halt immer für alles, was im Beruflichen passiert ist, belohnt und das Private spielte eigentlich so eine Rolle. Ich war auch immer... Mein Vater war leider auch sehr gut darin, mir immer zu verklickern, dass ich eigentlich 5 Kilo zu viel drauf habe. Mhm. Heute stört mich das nicht mehr. Als Jugendliche, und da war ich, by the way, viel schlanker als jetzt, war das furchtbar, weil wir standen vor der Kamera, wir wurden permanent beurteilt, ja, und die Kamera trägt eh nochmal 5 Kilo mehr drauf.
Die Presse, das tut es eine, aber wenn der Inner Circle das macht, das ist natürlich...
Bei jedem Foto hat er sich so davor gestellt, dass am Ende seine Hand auf meinem Bauch lag, damit man meint, und solche Dinge, weißt du, und das ist ja was, das hat er nicht böse, das hat er in guter Intention gemeint, und trotzdem hat mich das verletzt. Unfassbar klein gemacht. Ja. Unfassbar klein gemacht. Ja. Und dadurch sind sehr viele Glaubenssätze entstanden. Ich bin Einzelkind, bin ganz früh immer in Verantwortung gegangen. Mein Vater war so ein, ich nenne ihn mal so Quartalssäufer. Er hat mal eine Woche lang oder 2 Wochen lang quasi durchgesoffen und dann mal wieder 3 Monate gar nicht. In den 1-2 Wochen war der aber ein Totalausfall. Von Treppe runterfallen, über aus dem Haus rennen und ich bringe mich jetzt um und alles Mögliche. Das prägt dich irrsinnig, ja, weil du auf einmal die ganze Zeit überlegst, was kann ich tun, damit es ihm besser geht. Und das ist etwas, was ich habe auf der einen Seite auch eine narzisstische Ader in mir, sonst hätte ich gar nicht überlebt unter so einem starken Narzissten. Also fast auch jede Frau, die mit einem Narzissten zusammen ist oder jeder Mann, der mit einer Narzisstin zusammen ist. In den seltensten Fällen ist da keine narzisstische Ader, weil die das gar nicht aushalten würden. Weil ein ganz gesunder Mensch mit einem ganz krassen Narzissten fast gar nicht zusammenleben kann. Mhm. Und so ähnlich ist es bei Kindern auch. Also wurde mir alles erklärt.
Ja,
ne?
Ja.
Also, macht Sinn. Und deswegen habe ich auch eine narzisstische Ader in mir, aber eben eine vorwärtsgewandte. Ich. Das habe ich gelernt, das habe ich mir so abgeguckt. Und aber auch eine rückwärtsgewandte, nämlich du. Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir irgendwas Gutes tun, damit du mich lieb hast, damit du mich siehst? Und das ist etwas, was mit Sicherheit die größte Traumatisierung wahrscheinlich so für mich ist, dass ich eigentlich immer darum kämpfen musste, dass ich mich immer beweisen musste, dass ich so und so ist dieser Drive. Würde man jetzt im Positiven sagen, entstanden, dass ich immer, überall immer die Erste, die Beste und keine Ahnung was sein wollte. Ich habe mit 36 oder mit 37 meinen Mann kennengelernt, also super spät. Und ich bin im Privaten ganz, ganz häufig Spätzünderin, im Beruflichen nicht. Mhm. Und das hat Gründe.
Und das beobachten wir oft bei sogenannten High-Performern, wie immer man das auch definieren muss, dass Traumata aus der Kindheit zu bestimmten Skills führen, die dann im beruflichen Kontext einfach zu Erfolg führen. Ja. Oft ist es so, du hast People-Pleaser gerade genannt, dass die eine fantastische Empathie haben, ja, und damit fantastische Sales-Leute sind, weil sie Menschen die Bedürfnisse aus den Augen, genau, ablesen können und darauf dann die Angebote zuschneiden können, die Story etc. So, und spannend. Aber du warst stehen geblieben bei deinem Coach, BCG, mhm, und Egon Zehnder, mhm, der mit dir die Traumata quasi so, genau, bearbeitet hat.
Genau.
Und das ist der Grund, warum dein Arbeitspensum tatsächlich auch überdurchschnittlich ausgeprägt ist, typischerweise. Habe ich das so richtig mitgenommen?
Am Anfang, glaube ich, ne, war dieses sich beweisen wollen. Und eigentlich, ehrlicherweise wollte ich immer, und da ist jetzt auch viel gegangen durch den Tod meines Vaters, habe ich viel von diesem Gefühl einfach verloren. Das ist was, okay, was ich nicht wusste vorher, mhm, ne? Dass das einfach da geht. Viele Dinge sind mir heute egal, die ich nicht bewusst entschieden habe, die mir egal sind. Und das, ich kann es mir nur so erklären, dass da viel gegangen ist. Früher habe ich auch nie gedacht, dass ich meinem Vater was beweisen will, sondern eher der Welt oder mir oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass da ganz viel daher rührte, dass ich einfach ich auch meinen Vater überholen wollte. Ich wollte mehr verdienen als er. Ich habe tatsächlich die etwas bessere Stimme als er. Dafür ist er der viel bessere Komponist gewesen und so. Ich bin in einem totalen Konkurrenzverhältnis zu meinem Vater gewesen. Und das kann man sich vorstellen, dass das nicht gesund ist, weil der hat ja 30 Jahre Vorsprung. Ja, so, und ich habe am Anfang genau das gleiche Phänomen erlebt, was du gesagt hast, nämlich ich war stolz darauf, 80 Stunden Wochen zu haben, ja, meine Firma aufzubauen, parallel Politik zu machen, morgens um 7:30 im Büro zu sein und noch bis um 23:30 nachts irgendwie in irgendeinem Unterausschuss noch zu sitzen und keine Ahnung was. Das ist heute, das ist schon seit längerem wirklich nicht mehr. Also das mit den Stunden habe ich schon irgendwann runtergefahren. Ich bin schon seit Jahren, gehe ich eigentlich, also das hat Corona total bei mir gefördert, mhm, immer meistens so Freitagmittags schon ins Wochenende, mache lieber sonntags nochmal 2-3 Stunden, mhm, weil es eher meinem Tempo entspricht. Ne? Weil am Ende der Woche ist meine Braincapper runter. Mhm. Am Sonntag habe ich wieder Energie, habe ich aber trotzdem noch ein bisschen Zeit, mich wieder auszuruhen, bis der Montag beginnt und so. Also von daher, der Workload im Sinne der Arbeitsstunden, der ist bei mir gar nicht so hoch. Mhm. Aber das hier oben, der Kopf, den schaltet man ja nicht einfach aus. So, das heißt, der arbeitet ja immer weiter. Und den muss ich eher kontrollieren als meine Arbeitsstunden.
Mhm, verstanden. Ich darf in meiner Arbeit auch öfter Menschen bei einem ähnlichen Prozess begleiten. Sprich, man ist unzufrieden mit irgendeinem Gefühl, was man hat, mit der Arbeitsbelastung, Burnout-Symptome etc. Und erkennt dann diese Treiber, die man hat, auf Traumata zurückzuführen oder andere Gründe. Und dann liegen die auf dem Tisch und man guckt da drauf und sagt, ja, die sind ungesund. So, und jetzt kommt ein großes Aber. Sie sind auch mein Antrieb, mein Garant für meinen Erfolg, wo ich heute stehen darf. Wir sprechen in der Psychologie von Secondary Gain, also ein Sekundärvorteil. Er ist zwar für meine Gesundheit schädlich, aber er hat einen emotional aufgeladenen Vorteil, der mich im Unterbewusstsein immer wieder treibt.
Bei Produkten nennt man es den Unfair Advantage.
Richtig, so. Und daran scheitern oft Anpassungsprozesse, Veränderungsprozesse, dass man rational die Lösung kennt, aber emotional noch an einer anderen Situation hängt. Und da wäre die Frage, ich weiß nicht, ob du es so offen teilen, mhm, möchtest, aber wo stehst du an diesem Punkt? Ist es, du hast rational verstanden oder ist für dich auch klar, dass du das nachhaltig verändern wirst und kannst?
Das sind, genauso wie du sagst, sind Ratio und Emotionen zwei, also ich sag mal, die Ratio der Kopf und im Körper, dass es ankommt, ja, dass die Emotion überhaupt erstmal ankommt. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und verstanden habe ich alles. Mhm. So, und das ist auch immer das, was mein Coach sagt, Frau Wölfe, ich brauche Ihnen das nicht mehr erklären, Sie haben es verstanden. Mhm. Aber wir müssen das noch fühlen.
Mhm.
Und dafür, also er zumindest macht es so, dass er mit mir in verschiedene Situationen nochmal reingeht, in so einer, auch wie so eine Art geführte Meditation, ne? So, du bist da nicht weg oder irgendwas, Trance oder irgendwas, also habe ich mir immer alles ganz Hokuspokus-mäßig vorgestellt. Nein.
Entspannung.
Einfach reinzuführen in eine Situation, wo ich dieses Gefühl, wo ich mal wütend war oder kann, also eine Situation aus einer Kindheit zum Beispiel oder so, in der ich diese Emotion einmal hochhole. Und wenn ich die hochhole und verstehe, woher kam die da, das verbinden kann, wie kann ich es lösen? Und also ich saß, das ist wirklich, Menschen, die mich kennen, wissen, also ich meditiere nicht, ich mache kein Yoga und ne, also ich bin immer so, früher dachte ich immer, Gott, wie öko alles und so nach dem Motto. Also ein Freund hat gesagt, okay, zu diesem Coach muss ich auch, wenn er das geschafft hat. Ich saß wirklich in so einer Session neben meinem 7-jährigen Ich. Und das klingt jetzt verrückter, als es soll. Natürlich weiß ich, dass da niemand saß. Ja, so. Aber ich habe wirklich wie ein inneres Gespräch, also wenn auch laut ausgesprochen geführt, wo der Coach mich dann fragt, wie geht's der Siebenjährigen? Und ich dann als Siebenjähriger antworte, und wie geht's jetzt der damals 39-Jährigen? Ne, so. Und das ist was, was zum Beispiel, da bin ich aus dieser Session rausgegangen. Das war ein Gefühl, ich bin nach Hause gelaufen, die Tränen sind mir die ganze Zeit runtergelaufen vor Glück, weil ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht alleine gefühlt habe. Mhm. Weil die 39-Jährige auf die Siebenjährige aufgepasst hat.
Ja.
Und das war eben in die Emotion reinzugehen. Was hat die Siebenjährige damals gefühlt? Und na klar, ich erinnere mich nicht mehr, was die Siebenjährige damals genau gefühlt hat. Aber ich kann mich jetzt noch in sie reinfühlen.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich schon relativ nah dran.
Ja.
Und diese Dinge, in diese Situation reinzugehen, in eigentlich deine Worst-Case-Moments, ja, und das zu covern, das hilft dabei, beim nächsten Mal, wenn so eine Situation entsteht. Stefan Elbert arbeitet immer mit so einer Emotionsampel, dass er sagt, so wenn irgendwas zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen dummen Witz über mich machen würdest, dann ist es total berechtigt, dass ich ärgerlich bin.
Ja.
Wenn ich übermorgen immer noch ärgerlich bin, dann ist immer ein Besucher aus der Vergangenheit.
Mhm.
Oder eine Besucherin.
Mhm.
Sind ja nicht nur Männer, die einen besuchen. da immer abzuwägen, was passiert denn jetzt gerade? Ist es gerade, habe ich einen normalen, gerechtfertigten Ärger zum Beispiel, eine gerechtfertigte Emotion, oder bin ich total drüber? Dann weiß ich, da sollte ich mal hingucken.
Genau.
Aus welcher Situation kommt das? Woher kommt das? Und wieder in solche Situationen reingehen, das Gefühl klären und dann eben fürs nächste Mal weiter bearbeiten. Aber es ist ein Prozess.
Ja.
Es geht halt leider nicht mit dem Fingerschnips. So, und das ist, auch wenn ich es hasse, ich bin ungeduldig.
Ja, es braucht Zeit.
Aber es
und
braucht
vor allem
Zeit.
Es braucht Mut. Und Übung,
ja.
Und Mut vor allem. Viele Menschen, da nehme ich mich auch nicht aus, für lange, lange Jahre sind nicht bereit, in diesen Schmerz, in diese Schwächen reinzufühlen, weil es, wie du sagst, so ein bisschen abstrakt, fast schon esoterisch manchmal klingt. Aber wir können das alles mittlerweile im Brainscanner auch nachvollziehen. Das sind Gehirnregionen, die aktiviert oder nicht aktiviert werden. Es geht um Botenstoffe, um Neurotransmitter. Das ist nachweisbare Physiologie, die hier passiert. Und
absolut.
Wenn man das ignoriert, dann muss man mit Dingen, mit Gefühlen, die man nicht erklären kann, einfacher umgehen. Aber man könnte sie auch ein Stück weit abmildern oder vielleicht sogar ganz loswerden.